Meier trifft Medizinerinnen. Die etwas andere Sprechstunde mit Thomas Meier. Wer sind eigentlich die Frauen und Männer, die uns in Arztpraxen und Spitälern untersuchen, behandeln und pflegen? Was treibt sie an? Was bringt sie an ihre Grenzen? Ich bin Thomas Meier, Schriftsteller aus Zürich. In dieser etwas anderen Sprechstunde treffe ich spannende Menschen aus der Medizin und unterhalte mich mit ihnen über die großen und kleinen Fragen des Lebens. Hier ist Meier. Er besucht wieder einen Mediziner. Heute ist es Dr. Philipp Bruckmann, und zwar im ARUD. Das ist das Zürcher Zentrum für Suchtmedizin. Guten Morgen, Herr Dr. Bruckmann.
Guten Morgen, Herr Meier.
Sie haben mir vorhin das Du angeboten. Wollen wir das gleich so machen?
Sehr gern.
Gut. Hallo, Philipp.
Hallo.
Ich hole ganz kurz aus, um uns hier zu verorten. 1991 war ich 17 Jahre alt und ging in Zürich zur Schule, und das war ja die offene Platzspitzszene. Das war das große Thema, auch die Kriminalität und die Polizei, die damit verbunden war. Dann wurde das ja aufgelöst, verlagerte sich an den Letten, wurde abermals aufgelöst, und die Suchtkranken verschwanden mehr oder weniger aus dem Straßenbild. Wie alt warst du damals?
1991 war ich 20 Jahre alt, also ich habe das auch noch aus der Ferne miterlebt. Ich bin in Thalwil aufgewachsen, war noch immer wieder in Zürich und bin auch in Zürich zur Schule gegangen. Viele Bilder trage ich noch mit mir rum, die ich dort gesehen habe, vom Platzspitzlettern. Das hat schon geprägt. War selber aber nicht irgendwie aktiv, das war ich noch zu jung. Also medizinisch aktiv oder so, das nicht. Ich war selbst nie in der Szene drin, auf dem Platzspitz und schon gar nicht im Lettern.
Als du dann Mediziner wurdest, war das ein Gewicht in dieser Entscheidung, diese Erfahrungen und Beobachtungen?
Überhaupt nicht, muss ich sagen. Also ich bin per Zufall in die Suchtmedizin gekommen. Ich habe eine Ausbildung gemacht in Richtung innere Medizin, war 4,5 Jahre lang in Münsterlingen, im Kantonsspital, Kanton Thurgau, und wollte dann eigentlich auf die Pneumologie, also Lungenheilkunde, wechseln. Und dann war diese Stelle ausgeschrieben in der ARUD, und die hat mich sehr angesprochen, hat mich dort beworben. Und
was hat dich angesprochen?
Mich hat angesprochen die Sozialmedizin, diese interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der Sozialarbeit, mit Psychiatrie. Das Arbeiten im Team hat mich sehr angesprochen. Das waren die Punkte, und ich habe gedacht, da muss ich mich bewerben, das muss ich versuchen, und habe die Stelle bekommen und habe alles andere abgesagt und das bis heute nie bereut. Und eigentlich wollte ich dann so vielleicht 5 bis 10 Jahre das machen und dann in eine Hausarztpraxis, und jetzt bin ich immer noch da und das gefällt mir immer noch sehr gut, und bin sehr dankbar, dass ich das auch machen darf. Es ist eine schöne Arbeit, auch wenn viele Leute immer das Gefühl haben, oh, Suchtmedizin, das ist sicher sehr streng, oder? Das, denke ich, ist nicht strenger als andere Disziplinen in der Medizin.
In einem gewissen Sinn hast du ja jetzt eine Hausarztpraxis.
Genau, also wir machen da hausärztliche Versorgung, sind einfach die allermeisten Patienten, die ich sehe, die haben eine Form von Abhängigkeitserkrankungen, aber wir versorgen sie eben ganzheitlich, eben hausärztlich, und das ist, denke ich, auch ein schöner Teil der Arbeit.
Wenn die Menschen sagen, das ist sicher streng, was haben sie für ein Bild?
Sie haben ein Bild von Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen, das wahrscheinlich so in die Richtung geht, dass das unzuverlässige Leute sind, die immer lügen, Leute, die verwahrlost sind, Leute, mit denen man eigentlich keine Ziele erreichen kann. Das sind häufig so Bilder. Aber häufig kommt es zum Gesprächsabbruch. Wenn ich sage, ich arbeite in der Suchtmedizin, dann sagt das Gegenüber, auch spannend, und das Thema ist fertig. Also das erlebe ich schon noch häufig, und auch meine Kolleginnen und Kollegen. Also dass die Leute dann wie gar nicht wissen, was weiterreden, wie so etwas befangen sind, so ein bisschen im Tabubereich, das halt immer noch ist. Das ist, denke ich, schon ein Problem.
Spannend ist ja eigentlich kein gutes Wort. Das heißt, lass mich in Ruhe.
Ja, genau. Ja.
Warum glaubst du, passiert das, dass Leute deinen Beruf spannend finden, also nichts mehr davon hören wollen?
Ich glaube aber wirklich, dass Suchterkrankungen halt immer noch tabuisiert sind, dass man sich zu wenig Gedanken dazu macht. Viele Leute haben ein Bild im Kopf, dass das noch mit Selbstverschulden etwas zu tun hat, mit irgendwelchen moralischen Defiziten, Charakterschwächen, was überhaupt nicht zutrifft. Also wir wissen heute, eine Suchterkrankung ist eine chronische Erkrankung mit relativ schlechter Lebenserwartung, hängt natürlich davon ab, auch von der Substanz, die konsumiert wird. Und vor allem auch schlechten Heilungsraten. Also wenn jemand mal eine Suchterkrankung hat, dann ist die Chance nicht so hoch, dass er das für immer los wird. Außer vielleicht ganz am Anfang, bevor das chronisch wird. Und das sind schon, denke ich, so Gründe, dass man halt auch nicht offen darüber spricht in der Gesellschaft, dass das dann eben als spannend empfunden wird und das Thema nicht weitergeführt wird. Und die Leute dann gar nicht so recht wissen, wie damit umgehen und was darüber sprechen.
Ist das etwas, wo du dann im Gespräch aktiv wirst und fragst, willst du denn nicht mehr wissen oder was schreckt dich jetzt ab? Oder lässt du es stehen?
Je nach Gegenüber. Also wenn mir das Gegenüber wichtig ist, dann sowieso. Dann erzähle ich auch eben, dass ich diese Arbeit schön finde, vor allem auch, weil es spannende Leute sind, die ich täglich sehe und sehr interessante, sehr häufig auch sehr angenehme Leute. Und wenn es halt einfach nur Smalltalk ist, dann lasse ich es stehen. Nicht immer die gleiche Energie darüber zu sprechen.
Denkst du, diese abschreckende Verwahrlosung, die wir vor 30 Jahren gesehen haben, ist da immer noch in den Köpfen verankert?
Ja, ich denke schon. Es geht ja eigentlich weit über das hinaus. Das Häufigste ist ja zum Beispiel die Alkoholabhängigkeit, die Nikotinabhängigkeit. Das sind ja sehr häufige Themen, auch bei uns. Wir haben bei uns Menschen in Behandlung, die aus allen Gesellschaftsschichten kommen. Natürlich ist ein Teil obdachlos und ist ein Teil ein Stück weit verwahrlost, aber es hat genauso Leute, die aus besten ökonomischen Verhältnissen kommen. Das gibt's genauso, oder? Und ich glaube, auch das ist vielen Leuten nicht so bewusst, sondern sie haben einfach das Bild im Kopf vom verwahrlosten, abhängigen Menschen, der auf der Straße lebt.
Also der Inhouse-Platzspitz, mit dem du dich hier beschäftigen musst.
Genau,
also, du hast es schon jetzt angetönt, wie es wirklich ist. Ich wollte fragen, was ist denn die Realität, wenn die Bilder so nicht stimmen? Wie ist es denn wirklich?
Die Realität ist extrem heterogen. Also eben, ich kann nicht irgendwie ein Bild zeichnen von unserem klassischen Patienten. Das gibt es nicht. Da gibt es 1000 Bilder. Das ist sehr individuell, wie alle Menschen individuell sind. Das ist ein Teil, das die Arbeit auch schön macht und sehr abwechslungsreich macht. Also da kommen jeden Tag ganz viele verschiedene Leute zur Tür rein, in die Sprechstunde. Das finde ich halt auch etwas sehr Schönes. Und ich habe mit ganz vielen verschiedenen Leuten zu tun. Ganz unterschiedliche Fragestellungen auch. Es gibt Leute, die kommen für ein paar Termine, dann haben sie das Problem, das sie hatten, wieder im Griff. Und andere, die kenne ich und behandle ich, seit ich begonnen habe in der ARUT, also seit über 20 Jahren. Und dort geht es dann um andere Ziele. Da geht es dann darum, in erster Linie, dass sie möglichst überleben, möglichst gut überleben, gute Lebensqualität haben. Das ist dann zum Teil sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wer da vor mir ist.
Lass uns über das Eingeständnis der Sucht sprechen. Also hier kommen ja Leute hin, die wissen, dass sie ein Suchtproblem haben und vermutlich auch was dagegen unternehmen wollen. Was ist der Scheidepunkt, wenn jemand ein Suchtproblem hat? Was braucht es, damit dieser Mensch hierher kommt?
Meistens ist es die Selbsteinsicht, dass etwas nicht mehr gut ist, dass etwas nicht mehr stimmt für einen selbst, sei es gesundheitlich, von der Lebensqualität her, dass man das nicht mehr so weiterführen will. Zum Teil ist es aber auch Druck von außen. Also wir haben natürlich auch Leute, die kommen, weil sich die Angehörigen massiv Sorgen machen, weil ein Druck besteht von zum Beispiel auch von der Justiz. Wir haben zum Teil auch Leute, die kommen für Maßnahmen, auch wenn das nicht so häufig ist. Die meisten kommen aber aus einer Selbstmotivation heraus, irgendwo, dass sie etwas ändern wollen. Und dann ist es aber sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die merken, jetzt trinke ich zu viel und ich schaffe das nicht zu reduzieren. Die sagen, ich will jetzt abstinent werden. Und andere sagen, ich will jetzt das einfach wieder unter Kontrolle bekommen und einfach dann trinken, wenn ich es will und dass es dann nicht zu viel wird. Das sind das eigentlich sehr häufige Themen. Und bei anderen geht es einfach darum, eben bei jemandem, der vielleicht schon seit 30 Jahren opioidabhängig ist, geht es darum, die chronischen Krankheiten, die entstanden sind über die Jahre und Jahrzehnte, zu behandeln und dass diese Leiden möglichst wenig den Alltag beeinträchtigen. Das ist dann schon auch häufig ein Thema. Also geht es um Lungenerkrankungen, um Lebererkrankungen und all das, was halt häufig die Folge ist, wenn man lange Substanzen konsumiert, in einem gesellschaftlichen Teil lebt, wo halt häufig mit Nachteilen verbunden ist und die medizinische Versorgung häufig nicht optimal ist, weil halt auch in den Spitälern und so häufig die Umstände nicht angepasst sind an die Lebensweise dieser Patientinnen und Patienten.
Du sagtest, nicht zu viel trinken, fragen wir doch einfach den Suchtmediziner. Wie viel ist zu viel?
Auch das muss jede Person für sich selbst entscheiden. Wir wissen heute, dass es aus medizinischer Sicht keine Menge mehr gibt, die gesund ist oder unbedenklich ist. Das Risiko steigt mit der Menge. Wir gehen jeden Tag Risiken ein, indem wir schon aufstehen und raus auf die Straße gehen. Entsprechend müssen wir uns auch überlegen, was ist es mir wert? Ist das für mich ein Genuss, der Alkohol? Wie häufig will ich das machen? Und ich denke, solange man irgendwo in einem moderaten Bereich ist von 1-2 Glas pro Tag und vor allem auch es dann auch Tage gibt unter der Woche, wo kein Alkohol getrunken wird, ist auch das Risiko nicht hoch. Natürlich hängt das dann immer auch noch davon ab, was man anschaut, wie die Folgen vom Alkohol sind mannigfaltig. Und wenn natürlich für eine Folge noch andere Risikofaktoren da sind, zum Beispiel Krebs und noch andere Krebsrisikofaktoren, dann ist das eine andere Sache als jemand, der sonst keine Risiken hat. Dann vielleicht etwas mehr Alkohol zu keinen Problemen führt. Also das ist sehr, sehr individuell. Und ich glaube, wichtig ist, dass die Leute informiert sind und dann selbst entscheiden können und halt sich auch bewusst sind, dass man die Kontrolle verlieren kann über solche Substanzen, die abhängig machen können. Auch wenn man vielleicht jahrelang völlig kontrolliert getrunken hat. Also wir sehen auch Leute, die nach 10, 20 Jahren plötzlich dann ein Problem entwickelt haben, zum Beispiel in der Pandemie. Das war nicht so selten.
Du sagst 1-2 Glas pro Tag. Es ist ja faszinierend, dass der Arzt, der einst gesagt hatte, ein Glas Wein pro Tag ist gesund, das später revidiert hat, und gesagt hat, kein Glas Wein ist gesund, jeder Tropfen ist ungesund. Gesellschaftlich wird aber vor allem die erste Aussage sehr gern kolportiert und die zweite will man nicht hören. Würdest du sagen, es gibt eine gesamtgesellschaftliche Neigung zur Abhängigkeit?
Ja, ich denke, Substanzkonsum und somit natürlich auch Abhängigkeit, das ist ein Teil der Gesellschaft. Wenn man in der Geschichte zurückschaut, seit jeher wurden Substanzen konsumiert und gab es sicher auch immer entsprechend Abhängigkeiten. Das ist ein Teil der Gesellschaft und eine suchtfreie Gesellschaft wird es nicht geben, wird es nie geben. Deshalb ist es immer eine Frage, wie geht eine Gesellschaft um mit diesen Substanzen? Was wird toleriert, was wird nicht toleriert? Wir haben jetzt ein System, das in legale und illegale Substanzen unterteilt. Das ist ziemlich arbiträr, das ist nicht medizinisch evidenzbasiert, oder? Das muss man sich ganz klar bewusst sein. Wenn wir vergleichen, wie wir mit dem Alkohol umgehen, wie das gesellschaftlich zelebriert sogar ist und zum Teil verlangt wird und das Schadenspotenzial anschauen vom Alkohol und dann auf der anderen Seite andere Substanzen wie Kokain oder Cannabis anschauen, dann macht das so keinen Sinn aus medizinischer Sicht.
Lass mich meine Frage vielleicht anders formulieren. Warum wird so viel gesoffen?
Ich denke, das sind verschiedene Gründe. Natürlich hilft Substanzen wie Alkohol, unbefangen zu sein, hilft in der Gesellschaft zu agieren. Leute, die vielleicht introvertiert sind, werden gesprächiger, werden offener. Es lässt sich feiern und es lustig haben. Ich glaube, das ist eine große Motivation. Eher auf der positiven Seite, und was wir halt dann auf der Kehrseite häufiger sehen, sind Leute, die Alkohol zum Beispiel brauchen als Medikament, weil es ihnen nicht so gut geht, weil sie depressive Symptome haben, weil sie Ängste haben und nur mit Alkohol aus dem Haus sich getrauen, oder weil sie in einer Lebenskrise sind. Das sind natürlich auch Gründe, dass getrunken wird, oder? Und alles zusammen gibt dann eine große Menge von Leuten in unserer Gesellschaft, die ab und zu oder regelmäßig trinkt.
Also das Glas Wein am Abend wird ja komplett verklärt. Das gilt ja als Genuss und Kultur, aber man könnte auch sagen, es ist Substanzmissbrauch.
Das Glas Wein am Abend ist sicher ein Genuss, also wenn man das gerne hat, ein Hochgenuss. Und eben wenn man sieht, der ganze Weinbau und so, was das für eine Geschichte hat und einen kulturellen Anteil hat, dann das ist sicher sehr wertvoll. Ich glaube einfach, eben dort muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er damit umgeht. Und ich glaube, wer Wein trinkt aus Genuss und das ist überhaupt nichts da einzuwenden.
Es ist aber auch eine gute Ausrede.
Es ist eine gute Ausrede, und vor allem die Gefahr ist, dass das immer mehr wird, oder? Und dann kommt es langsam aus dem Genuss heraus und es wird dann zum Zwang. Leute, die jeden Tag eine Flasche oder zwei Flaschen Wein trinken, das ist ganz sicher nicht mehr gut für den Körper und hat irgendwann Folgen, die dann nichts mehr mit Genuss zu tun haben, sondern mit Leiden. Das muss man sich einfach bewusst sein, dass das halt auch so ganz langsam in diese Richtung gehen kann. Und ich denke, wenn der Genuss bewusst erfolgt und eben auch mal eine Pause gemacht wird, vielleicht an zwei, drei Tagen pro Woche und nicht immer getrunken wird, ist das absolut kein Problem. Wenn es immer mehr wird oder wenn die Mengen des Genusses dann irgendwo sind, dass der Körper schon annimmt, dann muss die betroffene Person das wissen und halt selbst entscheiden, wie sie das eingehen, das Risiko. Und letztendlich sind es erwachsene Leute, die selbst entscheiden, was sie machen mit allen Substanzen, oder? Unsere Aufgabe ist, aufzuklären und zu informieren, was passieren kann, und wenn sie Probleme bekommen, ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen.
Ich habe kürzlich mit einem alten Freund gesprochen und er war schon etwas angetrunken, das hat es wahrscheinlich begünstigt, aber er war überraschend offen in dem Moment und hat erzählt, dass er stolz sei, wenn er es mal hinbekomme, an einem Abend nichts zu trinken. Wie beurteilst du diese Aussage?
Ja, das ist sicher in einem Bereich, das wir als Mediziner als problematischen Konsum beurteilen. Ich denke eben, wenn es zur Anstrengung wird, nicht zu trinken, dann hat man die Kontrolle über den Konsum verloren. Wenn ich jetzt ganz frei entscheiden kann, ich trinke jetzt eine Woche nichts oder ich trinke jetzt die nächsten drei Tage, habe ich irgendwelche Anlässe und dann trinke ich und nachher mache ich dafür Pause und das problemlos geht, das ist, denke ich, der Zustand, der sein sollte. Und sobald es aber eben ein Muss ist und ein nicht mehr verzichten können, dann kann es problematisch werden. Dann werden häufig auch die Mengen größer. Weil bei Leuten, die täglich trinken, bleibt es nicht bei einem Glas Wein.
Würdest du so Sucht definieren, dass es anstrengend ist, es nicht zu tun?
Das ist ein Teil der Suchtdefinition, dass man nicht mehr selbst kontrollieren kann, dass es sehr anstrengend wird, es nicht zu tun. Etwas anderes ist, dass halt das dann auch Folgen hat auf gesundheitlicher, psychischer, sozialer Ebene. Und das kann am Anfang ganz wenig sein, zum Beispiel klassisch in der Beziehung, dass es zu Konflikten kommt wegen dem Konsum auf sozialer Ebene. Das ist etwas, das wir häufig hören. Und
was sind denn Beziehungskonflikte aufgrund von Substanzen?
Dass der Partner, die Partnerin sich Sorge macht und findet, du trinkst zu viel, du solltest weniger trinken, ich mache mir Sorgen. Und die andere Person findet, nein, ich habe das alles im Griff, und das dann zu Streitereien führt. Das ist
darüber hinaus hat Alkohol und haben andere Substanzen aber auch eine psychodynamische Wirkung. Also man verändert sich ja auch, wenn man ein Kokser ist oder eine Alkoholikerin.
Genau, das ist die Veränderungen durch die Substanzen sind natürlich sehr individuell. Leute können lustiger werden, können eben gesprächiger werden und dann werden sie vielleicht mit der Zeit ruhiger und andere werden dann eher angetrieben, agitierter, bis zu aggressiver. Und ja, es verändert die Persönlichkeit und je größer der Gap ist bezüglich den Promillen, also wenn eine nüchterne Person mit anderen zusammen ist, die sehr viel getrunken hat, dann wird es streng, das auszuhalten, weil die Gespräche nüchtern betrachtet sind dann nicht mehr lustig und wahrscheinlich auch nicht mehr relevant. Und die andere Person, die getrunken hat, die sieht das natürlich ganz anders. Das birgt schon Konfliktpotenzial. Aber wirklich schwierig wird es halt wirklich, wenn es dann zu Aggressionen kommt und dann auch die Impulsivität zum Beispiel nicht mehr unter Kontrolle ist.
Lass uns ein kleines Quiz machen. Ich sage dir die Substanz und du sagst mir die Charakterveränderung, die dir spontan in den Sinn kommt. Oder die häufigste oder die dramatischste, deiner Meinung nach. Kokain.
Wacher werden, durchfeiern, durchtanzen, völlig überzogenes Ich-Bild haben. Das sind häufig so.
Also das ist ja die kurzfristige Wirkung. Ich meine aber die längerfristige Charakterveränderung.
Die längerfristige Charakterveränderung, das ist beim Kokain jetzt noch schwierig, das so generalisiert zu sagen. Das sind meistens Leute, wir sind viele, die das im Zusammenhang mit Alkohol nehmen, an Partys Alkohol und dann Kokain und dann so durchfeiern, sind eben häufig Leute, die viel an Partys gehen und mit der Zeit dann Probleme bekommen, weil sie häufig dann Dinge machen, über die sie dann sich im Nachhinein schämen, Blackouts haben, irgendwo aufwachen und nicht mehr wissen, was war. Das sind häufig dann dort so die Geschichten. Also sehr schambehaftet das Ganze dann auch, aber trotzdem passiert es immer und immer wieder. Das ist schon so ein Bild mit dem langfristigen Kokainkonsum so in der Partyszene. Das ist natürlich etwas ganz anderes. Leute, die Kokain in Form von Crack konsumieren, was dann halt körperlich, psychisch, sozial sehr rasch zu großen Problemen, zu einem Abbau führt und rasch zu ganz enormen Folgen führt. Oder? Und dann eher Leute, denen man dann wirklich den Konsum ansieht und die auf der Straße leben, unter dem Konsum eventuell auch aggressiv sind und so sich verändern.
Crack, darauf würde ich gerne nachher noch etwas näher eingehen. Lass uns kurz bei den Veränderungen bleiben. Was siehst du bei langjährigem Cannabiskonsum für eine Veränderung der Menschen?
Es sind häufig Leute, die dann eher zu Depression neigen, Leute, denen der Antrieb fehlt, die dann durch den langjährigen Konsum psychische Probleme in diesem Bereich entwickeln. Das sehe ich dann am ehesten, ja.
Bei Alkohol?
Bei Alkohol sehr unterschiedlich. Das führt auch häufig, sind das Leute, die dann mit Depressionen kämpfen. Alkohol löst Depressionen aus.
Die dann mit Alkohol bekämpft werden?
Ja, das ist dann
häufig so ein Teufelskreis. Das deprimierende Antidepressivum, kann man sagen, oder?
Und halt die körperlichen Schäden beim Alkohol. Ich denke, die Leute sind häufig als schon rein aspektmäßig etwas aufgedunsen und wir sehen es dann bei den Untersuchungen und entsprechend ist dann auch die ganze Lebensqualität einfach gedämpft. Die Leute fühlen sich nicht mehr leistungsfähig, sie sind so, fühlen sich bedrückt, auch körperlich. Das ist so häufig das Bild.
Und Heroin?
Langfristig auch, ich meine, da sehen wir sehr viele Leute, die halt am Rand der Gesellschaft leben, mit starken sozialen Problemen, häufig ein immer wiederkehrender Konsum, auch Beikonsum, trotz Medikation, sehr viel Depression, sehr viel psychische Probleme im Bereich von Trauma, posttraumatischen Belastungsstörungen. Dort geht es häufig um Überlebenssicherung, Schadensminderung und eine, sagen wir, Wiederintegration zum Beispiel in den beruflichen Alltag ist dann häufig gar nicht mehr zu denken nach jahrelanger Arbeitsunfähigkeit. Also ja, das sind Leute, die häufig auch nicht allzu alt werden. Also wir verlieren viele langjährige Menschen mit Opioidabhängigkeit zwischen 50, 60, weil sie so viele chronische Krankheiten haben, dass sie dann irgendwann an den Folgen sterben.
Lass uns nochmals in der Zeit etwas zurückreisen. Anfang, Mitte 90er Jahre, da war ja Kokain eine Luxusdroge, es war teuer. Heute ist es ja stinkbillig und offenbar sehr rein und in allen Gesellschaftsschichten vorkommend. Es gibt ja immer wieder diese Abwasseruntersuchungen und da rangiert Zürich ja an Europas Spitze zusammen mit Rotterdam oder sowas, Berlin. Wie erklärst du es dir, dass das so gesellschaftsfähig geworden ist, dass eine Linie Koks quasi so schlimm ist wie ein Glas Wein? Dann machen wir drei Drinks als Äquivalent.
Ja, also diese Trend sehen wir ja eigentlich schon seit 20 Jahren. Ich sehe das schon nur bei der A-Route. Wir haben ja im Opioid-Bereich begonnen und dann vor 20 Jahren dann auch gezielt Sprechstunde auch für Menschen mit Kokainabhängigkeit eröffnet. Also was wir jetzt sehen, ist, dass der Markt geschwemmt wird mit Kokain. Da kommt wirklich sehr viel Kokain, eben reines Kokain, und ein großer Teil geht natürlich irgendwo in die Partyszene. Wir müssen wissen, dass ein Großteil der Konsumierenden nie wirklich Probleme damit bekommt, dass die das im Griff haben, wie auch Alkohol. Also wir gehen etwa von einer Rate von 10-15% aus, die ein Problem entwickelt mit Kokain.
Ist das nicht auch eine Definitionsfrage? Was heißt Problem mit Kokain? Also es ist eine Droge, mit der man gesellschaftlich sehr gut funktioniert. Also ich kann jedes Wochenende Kokain konsumieren und trotzdem arbeiten gehen, Freunde treffen, meine Kinder betreuen. Das wird ja nicht angegriffen.
Genau, und das kann ich auch mit dem Alkohol, oder? Wenn ich jeden Wochenende mir ein paar Glas Alkohol gönne und unter der Woche funktioniere und all meine sozialen und beruflichen Verpflichtungen nachkomme, dann habe ich eigentlich nicht ein Problem damit. Und natürlich auch, wenn, solange es nicht die Gesundheit angreift. Also das ist dann wieder diese Definition. Einerseits geht es um Kontrolle. Habe ich die Kontrolle? Kann ich selber entscheiden, ob ich konsumiere oder nicht? Kann ich auch mal ein Wochenende auslassen mit Kokain? Hat es keine Folgen auf diesen drei Ebenen? Und wenn das nicht der Fall ist, dann haben die Leute nicht ein Problem, oder? Auch wenn Kokain nicht gesund ist, Alkohol ist auch nicht gesund und Kiffen ist auch nicht gesund. Aber trotzdem kann man das komplett im Griff haben und ohne, dass man das einen problematischen Konsum nennen würde.
Aber das Abhängigkeitspotenzial bei Kokain ist ja ungleich höher. Es gilt ja immer noch als harte Droge.
Nein, das ist eben.
Oder sollen wir es nicht mehr harte Droge nennen?
Ja, eben. Was ist schon eine harte Droge?
Eine mit hohem Abhängigkeitspotenzial.
Das höchste Abhängigkeitspotenzial von allen Substanzen hat Nikotin. Das ist etwa gleich wie Heroin. Kokain, würde ich sagen, ist weniger als Alkohol. Soweit man das natürlich, das kann man nicht wissenschaftlich auf die Kommastelle messen, aber das Abhängigkeitspotenzial von Kokain ist sicher nicht höher als das von Alkohol. Eben dort tut sich dann schon die Frage auf, weshalb ist Kokain illegal und Alkohol wird zelebriert mit Weinschiffen und Oktoberfesten.
Das, man stelle sich ein Kokainschiff vor.
Genau, das
der Andrang wäre groß.
Ja, vielleicht gar nicht so. Also eben, es würde wahrscheinlich nicht viel mehr konsumiert, wenn wir dort einen vernünftig regulierten Umgang damit finden würden. Aber zurück zur initialen Frage. Ich meine, das Kokain, das kommt, das wird hauptsächlich in diesen Bereichen konsumiert. Was dann gesellschaftlich aber auffällt, ist das dann an der Bäckeranlage, wenn dort Leute in der Öffentlichkeit sind, dort konsumieren und halt auffallen durch die Folgen des Konsums. Crack rauchen, das ist aber ein verschwindend kleiner Teil unser Kokain konsumieren. Das müssen wir uns bewusst sein. Und ich denke, ein Crack-Konsum gibt es natürlich schon lange. Und unsere Konsumräume haben schon lange auch Rauchräume für Leute, die Crack rauchen oder eben Kokain basen, was ungefähr das Gleiche ist. Und jetzt ist es halt aus verschiedenen Gründen in den öffentlichen Raum getreten. Und jetzt müssen wir schauen, dass das wieder kontrolliert werden kann. Und in anderen Städten, wo es halt nichts gibt wie eine so Kontakt- und Anlaufstellen, Konsumräume, dort fällt es halt dann schwer auf im öffentlichen Raum und stört. Aber auch in Bruck und Luzern wird viel mehr Kokain in der Party und in der High Society konsumiert als in der offenen Szene. müssen wir uns einfach bewusst sein.
Also um wen muss ich mich jetzt mehr sorgen? Meine alten Freunde, die immer noch saufen, oder meine alten Freunde, die immer noch koksen?
Ich würde mich um beide gleich sorgen. Also es stellt sich die Frage, die saufen und die Kokain konsumieren, eben haben sie die Kontrolle über den Konsum? Wie viel konsumieren sie? Das sind die Fragen, die dann zu Sorgen sich ausbreiten sollten. Also
die Angaben sind ja meiner Meinung nach zu vervierfachen. Wenn jemand sagt, ich kokse einmal pro Monat, dann meint er oder sie eigentlich jedes Wochenende, glaube ich.
Eben auch dort, wenn die Person jedes Wochenende kokst und das aber im Griff hat, gibt es nicht so viel Anlass zur Sorge. Wenn das
immer, ich glaube, das schneiden wir raus. Was heißt nicht so viel Anlass zur Sorge?
Ja, wenn die Person auch mal verzichten kann ein Wochenende lang oder die Menge vom Kokain nicht so ist, dass irgendwelche Folgen gibt vom Verhalten her, die körperliche Gesundheit betreffen, dann ist das nicht gefährlicher als Alkohol, so meine ich das. Natürlich hat das Risiken und je älter die Leute werden, umso mehr hat es Risiken, weil Kokain kann zum Beispiel die Herzkranzfäße verschließen. Jemand, der noch raucht und vielleicht etwas übergewichtig ist, das kann dann reichen für einen Herzinfarkt. Auch wenn er vielleicht seit 20 Jahren kokst, irgendwann kann es reichen. Das muss man sich bewusst sein. Aber mit dem Alkohol haben wir diese Probleme auch. Also zu viel trinken, das kann auch mal fatale Folgen haben. Und so meine ich das. Ich möchte nicht sagen, dass Kokain ungefährlich ist. Alle Substanzen haben Risiken. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Leute wissen, was die Risiken sind und dann selbst entscheiden, was sie da machen. Und diese ganze Einteilung in legal und illegal, das macht relativ wenig Sinn, sondern führt dazu, dass dann viel mehr irgendwo konsumiert werden, dass die Leute halt dann auch nicht erreichbar sind für Aufklärung, für medizinische Versorgung. Das erleben wir halt immer wieder. Das sind wirklich große Hemmnisse, auch eine gute medizinische Versorgung anzubieten, diese ganze Kriminalisierung vom Konsum.
Hast du Kinder?
Ja.
Wie alt sind die?
18 und 21.
Das Thema Drogenaufklärung war ja mal eins, nehme ich an. Wie hast du das gemacht?
Ich habe immer wieder darüber gesprochen, über die verschiedenen Substanzen, war vor allem halt Rauchen und Alkohol und Cannabis, das Thema. Versucht, einen kühlen Kopf zu bewahren. Wenn ich dann gehört habe, dass etwas konsumiert wird, was nicht so einfach ist, das ist viel einfacher für mich in der Rolle als Suchtmediziner, als Vater. Das muss man schon sagen. Das macht etwas anders mit einem. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man versucht, irgendwie im Gespräch zu bleiben und nicht das Gefühl hat, gerade bei Cannabis, das ist die Einstiegsdroge und jetzt ist mein Kind drogenabhängig, weil es Cannabis konsumiert hat. Aber halt schon aus sich bewusst sein, das sind Menschen in sehr vulnerablen Zeiten in der Pubertät, wo sich das Gehirn entwickelt, vulnerabel für die Folgen von Cannabis, aber auch vulnerabel für eine Abhängigkeit. Das ist natürlich das, was einem besorgt als Vater oder als Eltern. Und solange man es schafft, darüber zu reden und auch irgendwie ein Stück weit mitbekommt, was da geht und was konsumiert wird, das ist schon mal eine ganz wichtige Basis. Man kann nicht mehr alles steuern. Vieles läuft halt dann schon über die Peer Group und was dort abgeht. Und je älter die Kinder werden, umso mehr entscheiden sie dann halt selbst, was sie machen, was auch in Ordnung ist, weil sie dann erwachsen werden. Was aber einem nicht befreit von Sorgen, die man wahrscheinlich sich immer macht als Eltern, ja, auch erwachsene Kinder haben.
Meine Eltern haben damals so reagiert auf mein Eingeständnis, dass ich einmal gekifft habe. Da war für sie der Fall klar, dass das bedeutet jetzt Platzspitz direkt. Und sie waren nicht mehr erreichbar für meine Darlegungen von wegen, nein, es ist keine Einstiegsdroge, ich habe es wirklich nur einmal gemacht, sondern der Fall war klar.
Ja, eben das erleben wir schon auch immer wieder, dass dann das zu einschneidenden Ereignissen führt in der Beziehung Eltern, Kinder. Es ist einfach zu sagen, im Kontakt zu bleiben. Eben ich kann es sehr nachvollziehen, wie man sich dann Sorgen macht. Aber ich glaube eben auch dort hilft das Wissen, dass man sich zum Beispiel mindestens so viel Sorgen machen muss, wenn das Kind Alkohol trinkt. Das ist aber häufig, ja, das gehört ja dazu. Irgendwann wird man dann 16 und dann gehört es dazu, dass man ab und zu mal einen Suff hat und zu viel getrunken hat. Da muss ich einfach sagen, dann muss man sich aber genauso sagen, ja, das Kiffen gehört halt einfach auch dazu. Und das heißt dann nicht eben, dann kommt die nächste illegale Substanz überhaupt nicht. Oder? Und halt auch darauf vertrauen, was man den Kindern mitgegeben hat in der Kindheit. Und
was hast du deinen mitgegeben?
Ja, ich denke schon, dass ich ein Stück weit versuchte, Vorbild zu sein und beim Alkohol, was ich auch ab und zu konsumiere, nicht irgendwie zu viel zu konsumieren und schon gar nicht vor den Kindern. Und halt auch immer wieder darüber zu sprechen, zum Beispiel, wenn man irgendwo eine Situation kommt, wo Personen sind, die zu viel getrunken haben, dass man das auch thematisiert und was das macht mit den Leuten. Oder halt auch von der Arbeit erzähle, was das machen kann mit den Leuten, wenn sie ein Problem bekommen und die Kontrolle verlieren.
Also Kommunikation.
Ja, soweit das eben. Ich glaube, das muss man vor allem in der Kindheit machen. In der Pubertät ist dann das häufig Einwegkommunikation.
Also in der Kindheit, wenn mein Kind jünger ist, sorge ich dafür, dass die Kommunikation während der Pubertät funktioniert. Verstehe ich das richtig?
Ja, das ist wie ein anderes Thema. Aber ja, also ich glaube, in der Pubertät ist das halt je nach Jugendlichen kann man noch Botschaften platzieren, aber der Dialog findet dann zum Teil nicht mehr statt.
Ja, das ist, was ich erlebt habe. Ich fand das viel schlimmer als die Diskussion an sich, dass der Dialog mit den geliebten Eltern so schwierig wird. Ja. Ich wollte fragen, was hat es denn all das, was du jetzt weißt und erzählst und gesehen hast, was hat das mit deinem eigenen Konsum gemacht?
Das ist noch eindrücklich. Also ich bin eigentlich ein Bierliebhaber. Ich habe sehr gern so Craft Beers und so. Und in den letzten Jahren habe ich sehr viele Menschen gesehen mit Alkoholabhängigkeit. Und wie du und ich sind, die kommen nicht irgendwo vom Rand der Gesellschaft, sondern die haben einfach regelmäßig getrunken, genossen und dann Probleme bekommen. Und das hat schon etwas mit mir gemacht, dass ich weniger trinke und viel weniger trinke. Also ich habe meinen Alkoholkonsum massiv reduziert, trinke ab und zu schon noch, aber mehrheitlich nicht mehr und genieße jetzt alkoholfreies Bier. Und es geht mir gut dabei, ich vermisse eigentlich nichts. Natürlich, manchmal trinke ich schon noch etwas und finde das auch schön oder genieße den Genuss so von einem guten Glas Wein oder einem feinen Bier. Aber habe auch gemerkt, das geht eigentlich sehr gut ohne. Außer vielleicht in gewissen Situationen, wo man dann irgendwo etwas Alkoholfreies bestellt und man dann irgendwelche Sprüche hört vom Servicepersonal oder von anderen.
Was sagt das Servicepersonal?
Ja, bei uns wird das nicht verlangt, bei uns gibt es nur richtiges Bier und solche Sprüche.
In welcher Region der Schweiz befinden wir uns da?
Also das war zum Beispiel in München, aber auch bei uns im Glarnerland hatte ich mal so ein Erlebnis.
Das wird bei uns nicht bestellt, also bekommen auch Sie es nicht.
Ja, aber das ist ja schon noch etwas nicht ganz Einfaches für Leute, die alkoholfrei leben wollen. Und das sind ja noch die kleinsten Probleme. Aber jemand, der wirklich ein Alkoholproblem hat, der hat einen Spießrutenlaufen in unserer Gesellschaft. Das ist omnipräsent. Schon nur, weil es überall angeboten wird. Und wenn man jetzt sich vornimmt, ich kaufe mir keinen Alkohol, habe keinen Alkohol zu Hause. Wenn man in der Stadt Zürich lebt, gibt es so und so viele Shops, die haben rund um die Uhr offen und rund um die Uhr Alkohol. Das ist einfach ist schön für die, die es unter Kontrolle haben, aber das ist ein grosses Problem für die, die ein Problem damit bekommen. Und auch, dass an jedem Apero die Leute da stehen und jedem ein Glas Weißwein oder Sekt in die Hand drücken und muss dann sagen, oh nein, ich will nicht das. Und das ist nicht ganz einfach.
Die Lektüre der Ablehnung ist ja bei Männern, das ist ein Alkoholiker, der sich bemüht, nicht zu trinken. Und bei Frauen ist es, die sind schwanger. Genau. Aber dass jemand einfach nicht trinken mag, das existiert gar nicht. Es muss etwas falsch sein oder ungewöhnlich zumindest.
Es kommt immer mehr. Also es gibt schon diesen Trend, den man ja auch sieht von den Verkaufszahlen her. Es gibt den Trend, dass immer mehr Leute wirklich bewusst nichts mehr trinken und dass das auch wirklich so akzeptiert ist, ohne Sprüche und ohne, dass die Leute sich irgendwas anhören müssen von Spaßbremsen oder was dann auch immer. es wird immer besser, denke ich. Aber die Patientinnen und Patienten, die ich sehe, die erzählen schon immer noch von solchen Erlebnissen, auch bei Firmenfeiern zum Beispiel. Irgendwann ist es dann auch nicht mehr lustig, an der Firmenfeier zu sein, wenn alle anderen getrunken haben. Das ist nicht einfach. Wir verherrlichen den Alkohol und lassen eigentlich die Leute, die ein Problem damit bekommen, lassen wir dann sich selbst überlassen. Das ist so ein bisschen eine Diskrepanz, die nicht gut ist.
Auch nicht fair.
Nicht fair ist, ja. Und eben, und dann ist es auch noch recht stigmatisiert. Also eben, wenn ich sage, ich habe ein Alkoholproblem, ich denke, da würde ich wahrscheinlich an verschiedenen Orten dann stigmatisierende Erlebnisse haben. Das wird auch immer wieder berichtet. Also schon angefangen am Arbeitsplatz oder auch im sozialen Kontext.
Nochmals die Zeitreise. Einer deiner Vorgänger war André Seitenberg, der damals sich ja sehr stark gemacht hat für die Abhängigen und gegen das Stigma. Der warnt ja jetzt sehr deutlich vor Crack. Er sagt, das, was damals war mit dem Heroin, das wird so wieder geschehen. Wir sind nicht vorbereitet auf diese Welle von Abhängigen und Abhängigkeit. Wie siehst du das?
Also eben André Seinberg kenne ich bestens. Er ist einer der Gründer der ARUD und mit ihm habe ich sehr viel zusammengearbeitet. Ja, ich denke, er hat sicher in gewissen Punkten recht. Ich sehe die Dimension schon etwas anders. Ich denke, die Dimension ist nicht die gleiche, mindestens hier in der Schweiz, das nicht ganz vergleichbar ist mit der Heroinepidemie der 80er und Anfangs 90er Jahre. Aber ja, wir sind insofern nicht vorbereitet, weil wir haben kein gutes therapeutisches Angebot darauf. Also wir sprechen jetzt darüber, medikamentös da auch etwas machen zu können, sprich zum Beispiel auch Kokain verschreiben. Das wäre jetzt natürlich sehr hilfreich, wenn wir diese Studien schon gemacht hätten, die jetzt nötig sind, und da schon Antworten hätten, wie das wirken könnte, bei wem das wirken könnte und was man da genau machen muss, das wissen wir noch zu wenig. Und es sind vor allem noch die Ängste da, dass, wenn man Kokain verschreibt, dass das natürlich niemals vergleichbar ist mit Methadon verschreiben oder Heroin verschreiben. Das kann man nicht vergleichen, weil das nicht eine solche Sättigung gibt wie bei den Opioiden, beim Kokain. Und die Gefahr, dass die Leute dann immer mehr wollen, die besteht, aber wir wissen nicht, ist das bei allen so? Wie fest profitiert man trotzdem davon, in einem Setting saubere medizinisches Kokain verschrieben zu bekommen? Und ein großer Teil des ganzen Crack-Konsums, der Problematik ist, dass die Leute eben irgendwo auf der Straße sind, dass sie nicht mehr essen, nicht mehr trinken, nicht mehr zur Ruhe kommen. Und wenn man dem begegnen kann, kann man, glaube ich, sehr viel von der ganzen Belastung auch für die Gesellschaft rausnehmen. Also wenn man es schafft, dass die Leute wieder irgendwo zur Ruhe kommen, wieder mal genügend essen und trinken können, dann sinkt auch das Niveau der Aggression, das da dann halt vorhanden ist. Und so kann man vieles entschärfen. Da gibt es noch einiges zu tun. Aber gleichzeitig müssen wir sagen, sind wir natürlich in Zürich schon sehr gut auch aufgestellt mit den Konsumräumen, die dann auch ausgebaut wurden, als das erste Mal in der Bäckeranlage Thema wurde. Dass man da sehr vieles auch sehr gut und schon sehr lange sehr gut auffängt. Die Spitze des Eisbergs ist sichtbar in der Öffentlichkeit. Da muss man jetzt schauen, dass man das auch wieder in den Griff bekommt. In anderen Städten ist es anders, da gibt es noch gar nichts und da fängt man bei Null an und das ist natürlich dann schon noch viel mehr Arbeit.
Crack ist ja Kokain mit Backpulver.
Genau.
Warum macht das Backpulver das Kokain so viel schlimmer?
Das ist eigentlich nicht das Backpulver selber, das es schlimmer macht. Das Backpulver wird verwendet, um das Kokain rauchbar zu machen. Also entweder mit Ammoniak und dann nimmt man das Basen. Das ist eigentlich Backpulver und Bicarbonat, wird mit dem bearbeitet. Und durch das Rauchen gibt es ein sehr rasches Anfluten vom Kokain im Hirn und dann aber fällt die Wirkung auch sehr rasch wieder ab. Und das ist das große Problem. Also da gibt es ein sehr rascher, intensiver Flash vom Kokain Und nachher hört die Wirkung wie abrupt wieder auf. Die Leute fallen in einen Zug und das ist dann das, was zu dem Problem führt. Und dann muss wieder und wieder und wieder konsumiert werden. Das ist eine sehr kurze Wirkung, die dann immer wieder gesucht wird, weil nach dem Konsum geht es einem so schlecht, dass man das immer wieder sucht. Oder das ist so wie auf die Spitze getrieben, was passiert bei einer Abhängigkeit. Das erhält dann beim Crack halt eine sehr hohe Kadenz und das führt dann zu diesen Problemen.
Wenn du sagst, der Entzug ist so schlimm, würde dann der auch gar nicht so lange andauern? Könnte man das aushalten?
Nein, der hält dann schon an, oder? Ich denke,
das steht nicht in einem Verhältnis.
Nein, das steht nicht in einem Verhältnis. Es ist nicht so, dass man nach einer Viertelstunde das durch ist, sondern den Leuten geht es schlecht, wenn sie nicht wieder konsumieren, über Tage schlecht. Das ist natürlich schon ein Problem. Und dass man das nicht einfach nur eine halbe Stunde aussitzen müsste, so einfach ist es nicht.
Klingt nach einem sehr schlechten Deal.
Ja, das ist sicher, das ist das Problem am Crack, dass natürlich dem nicht ganz einfach beizukommen ist mit Medikamenten oder mit einer Versorgung, oder dass die Leute dann natürlich so angetrieben sind von der Beschaffung der Substanz und so, dass es schwierig ist, sie zum Beispiel in die Aru zu bringen oder zu motivieren, in die Aru zu kommen. Und das beherrschen das ganze Leben nach Konsumbeschaffung, es geht dann fast nur noch um das.
Wenn wir diesen, in Anführungszeichen, Wirkungsgrad beurteilen, also der Nutzen der Wirkung im Sinne von High und der Schaden am Körper, an den Beziehungen und das Suchtpotenzial, welche Droge würdest du am ehesten empfehlen?
Du meinst mit empfehlen, wo am wenigsten schädlich ist, oder?
Also Crack scheint ja völlig nicht empfehlenswert zu sein. Es ist wenige Sekunden lang total toll und dann mehrere Tage überhaupt nicht und man wird sofort abhängig und verwahrlost. Was ist vor diesem Hintergrund die günstigste Droge? Die empfehlenswerteste, wenn man so will.
Also vielleicht muss ich vorausschicken, es gibt ja so Untersuchungen, die das Schadenspotenzial anschauen, und zwar das Schadenspotenzial für die Person selbst und für die Gesellschaft. Und auch dort mit Abstand der Leader ist Alkohol vor Crack. Crack ist auch weit vorne. Tabak ist irgendwo an fünfter Stelle. Und dann weiter hinten kommen sicher andere Substanzen, psychedelische Substanzen, die viel weniger Schaden anrichten.
Also Pilze?
Pilze, andere. Ich möchte jetzt da nicht Werbung machen für psychedelische Substanzen.
Das ist jetzt zu spät, lieber Philipp, du hast schon einige Werbung gemacht. Tut mir leid, lass uns doch noch die Pilze anschauen.
Aber es sind auch Substanzen wie zum Beispiel LSD. Bei Ketamin ist schon wieder, das ist auch eine psychedelische Substanz, die erhebliche körperliche Schädigung anrichten kann, wenn das immer wieder konsumiert wird, und dort sehen wir auch eine zunehmende Zahl auf einem kleinen, sehr kleinen Niveau, muss man sagen, im Vergleich zu Kokain und Alkohol, die dann halt ständig konsumieren, und das kann massive Blasen-Nierenprobleme machen. Das ist ein sehr unangenehm.
Auch das noch. Ich formuliere anders. Ich nötige dich jetzt, mir eine Droge zu empfehlen vor dem medizinischen Hintergrund und allen anderen. Welche ist am harmlosesten? Welche verabreichst du mir mit dem besten Gewissen?
Wenn du das mit der Dosis im Griff hast, würde ich dann wahrscheinlich in LSD sagen, das hat wenig Schadenspotenzial am Körper. Wenn das wirklich vorsichtig dosiert wird, dann ist das wahrscheinlich auch psychisch nicht sehr schädlich und das Abhängigkeitspotenzial ist auch dort ziemlich überschaubar.
LSD und MDMA sind ja wichtige Elemente in der Psychotherapie. Und offenbar erhalten sie jetzt gerade Aufschwung zusätzlich.
Genau. Also man hat verschiedene Studien gemacht und gezeigt, dass man Psychotherapien mit Einsatz von LSD oder anderen Psychedelika, dass das die psychotherapeutischen Effekte unterstützen kann. Ich glaube, einfach wichtig, das gehört wirklich in die Fachhand, also dass die Leute, die das machen, dass das wirklich auch kontrolliert wird. Es kann natürlich auch Bad Trips geben, die dann sehr unangenehm sein können. entsprechend vorsichtig muss man mit den Dosierungen sein. Und halt, dass das wirklich von Fachleuten überwacht wird und eingesetzt wird. Und eben mit den Substanzen allein ist es nicht gemacht. Das ist natürlich dann die psychotherapeutische Behandlung ist natürlich wichtig. Aber das kann schon auch so Therapiesituationen, wo man nicht mehr weitergekommen ist, auflösen. Vor allem im Bereich von Depressionen. Man versucht jetzt auch, das einzusetzen im Bereich von Abhängigkeitserkrankungen. Dort ist man aber noch nicht so weit, dass man jetzt sagen könnte, dass man wirklich nachweislich in größeren Studien schon diese Effekte hätte. Aber diese Studien sind am Laufen und da sind wir sehr gespannt, was da noch kommt, ob das eine weitere Möglichkeit ist, so eine Behandlung durchzuführen, was natürlich sehr spannend wäre.
Wie erklärst du es dir, dass ausgerechnet diese Substanzen helfen können?
Ich glaube halt schon durch die Effekte im Hirn der Psychedelika, ohne dass ich jetzt das im Detail auch selbst verstehe, dass das dazu führen kann, dass zum Beispiel Erlebnisse, Traumatisierung, dass das besser verarbeitet werden kann, dass da etwas aufgelöst werden kann, was bildlich gesprochen auch wie abgekapselt wird zum eigenen Schutz, was häufig passiert, dass man das ein Stück weit auflösen kann durch die Wirkung dieser Substanz.
Ich hatte bei meinen eigenen Erfahrungen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will, oft den Eindruck, dass die Substanz mich von einer Art Hirnklammer befreit, dass ich quasi eine höhere Wahrheit erkennen kann durch die Substanz. Es müsste vermutlich auch ohne gehen, aber das war manchmal meine Erfahrung, dass, was es jetzt auch immer ist, mich befreit vor einer gewissen mentalen Engstirnigkeit.
Ja, das ist sicher das, was viele Leute berichten, was dann der Effekt sein kann und dann eben auch weitere Schritte einleiten kann bei einer Psychotherapie.
Lieber Philipp, das war hochinteressant. Ich hätte noch ganz viele andere Fragen. Ich stelle einige abschließende. Wie denkst du denn über Menschen, die ein Suchtproblem haben?
Ja, ich denke immer, dass das könnte auch ich sein oder das könnten auch meine Liebsten sein. Sucht kann jeden treffen, das müssen wir uns einfach bewusst sein. Es sind nicht selten Leute, die sensibel sind und entsprechend vielleicht auch ein bisschen vulnerabel. Es sind sehr spannende, sehr sympathische Leute. Ich habe sehr schöne, langjährige Beziehungen zu Patientinnen und Patienten, also Arzt-Patientinnen-Beziehungen. Die sehr tragfähig sind, genau gleich wie in anderen Bereichen der Medizin. Und das ist etwas, was mir auch immer wieder Energie gibt, zum Arbeiten und mich da einzusetzen auf verschiedenen Ebenen.
Würdest du demnach sagen, dass Konsum eine nachvollziehbare Antwort auf die Härte der Welt ist?
Das ist ganz sicher so, oder? Wenn ich sehe, auch was zum Konsum führen kann, das ist so eben die Härte der Welt, die Härte von gewissen auch psychischen Erkrankungen, das Leiden, die ganze zum Teil Tabuisierung dieser psychischen Erkrankungen, die dann dazu führt, dass die Leute sich keine Hilfe holen, sondern sich selber medizieren, das spielt da schon auch mit. Und ich glaube, da haben wir eine ganz große Verpflichtung als Gesellschaft, die eben auch Substanzen zelebriert, die abhängig machen können, dass wir dann auch entsprechend dastehen, wenn Leute damit Probleme bekommen und dass wir die Leute unterstützen und schauen, dass das möglichst wieder gut wird.
Was müsste sich denn gesellschaftlich verändern, damit vulnerable Menschen weniger Anlass finden, sich zu betäuben?
Ich glaube, es braucht einen offeneren Umgang einerseits mit psychischen Befinden, mit psychischen Erkrankungen. Es braucht einen offeneren Umgang mit Substanzen. Und auf der übergeordneten Ebene braucht es Regulationen, die eben mehr sich nach der wissenschaftlichen Evidenz richten und nicht nach moralischen Vorstellungen, wie wir gewisse Substanzen regulieren und wie wir damit umgehen wollen, dass wir so unterteilen in gut und böse und legal und illegal, das macht keinen Sinn, das macht es schwierig und behindert auch unsere Arbeit zum Teil enorm.
Jetzt hast du diesen Podcast hier, was hast du sonst noch für Hebel, um deine Botschaft hinauszutragen?
Ich glaube, das ist das Spannende bei der ARUT, dass die ARUT nebst der ganzen medizinischen, umfassenden Versorgung, die sie anbietet für Leute, die betroffen sind, sich auch politisch einsetzt, sich einsetzt in der Öffentlichkeitsarbeit, dass die Situation besser wird, dass die Anliegen der Betroffenen auch gehört und vertreten werden. Und das finde ich sehr spannend. Das gehört auch ein Teil zu meiner Aufgabe. Und das macht meine Arbeit natürlich sehr vielseitig und sehr spannend und möchte mich da unbedingt auch noch weiter engagieren.
Könntest du dir den Einsatz klassischer Werbung vorstellen für diese Botschaften? Plakate zum Beispiel?
Ja, ich denke schon. Wir hatten auch schon Plakataktionen, die natürlich nebst der Aufmerksamkeit auf die ARUT aber zum Ziel hatten, zu entstigmatisieren im Alkoholbereich und die großen Anklang gefunden haben. Ich denke, ja, das braucht es. Das kann den Diskurs anregen, wenn das dann auch medial aufgegriffen wird. Das ist etwas Wichtiges, dass dann auch darüber diskutiert wird.
Ich danke dir für die vielen, vielen interessanten Berichte und Einsichten. Es klingt nach einer sehr spannenden, und jetzt meine ich es positiv, Arbeit. Ich sehe, dass du viel Freude daran hast und dass du es schon so lange machst, spricht er auch für sich.
Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Danke dir, Philipp.
Hat Ihnen dieses Gespräch gefallen und möchten Sie weitere hören? Dann abonnieren Sie meinen Podcast auf meiertrifftmediziner.ch. Haben Sie Anregungen oder kennen Sie gar eine Fachperson, mit der ich mich unterhalten könnte? Dann schreiben Sie mir auf kontakt@meiertrifftmediziner.ch. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Meier.